the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Skol, hallo und herzlich willkommen zum Purple People Talk nach Woche 1, vor Woche 2. Ich bin Marc, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Woche aus Zeitgründen eine Kombi-Folge zu machen, nämlich, dass wir die Review, der Rückblick auf das letzte Spiel kombinieren und danach gleich fortfahren mit dem Ausblick auf das nächste Spiel. Wenn ich sage, wir sind das heute mit mir dabei, einmal Christoph Giernath und Jan Abele. Hallo ihr beiden.
Skol und ja, herzlich willkommen.
Ja, hi, da sind wir wieder.
Ja, schnell, lange nicht gehört. Frage erstmal vorab, wie geht's euch? Das Spiel schon einigermaßen verdaut oder nagt es noch so ein bisschen in euch? Jan?
Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen angefressen davon, weil es war halt absolut zu gewinnen, dieses Spiel, und man hat es sehr unglücklich hergegeben. Und wenn man auf unseren Spielplan guckt, war das eines der Games, die man eigentlich direkt hätte gewinnen müssen, weil viele einfache Games, oder sagen wir mal, einfache Games gibt's nicht, aber
oh, das ist jetzt natürlich geil, im ersten Satz gleich die 3 Euro bezahlen zu müssen. Aber ich schreibe es auf. Entschuldigung, also einfache Spiele gibt es nicht, richtig?
Ja, aber halt Teams, die auf Papier für uns eigentlich durchaus zu schlagen sein sollten, davon gibt es nicht allzu viele. Also es gibt viele Games, die 50-50 sind dieses Jahr und einige, wo ich sagen muss, da stehen die Chancen vielleicht eher sogar gegen uns. Aber das in Woche 1 gegen die Buccaneers wäre eigentlich eins gewesen, das wir hätten gewinnen müssen. Und deswegen, es nagt schon. Also die aufgebaute Euphorie aus der Offseason hat schon eine kräftige Delle bekommen jetzt erstmal im ersten Moment.
Ist das auch so, Chris? Würdest du das auch als Must-Win-Game quasi titulieren? Oder?
Naja, was ist ein Must-Win? Aber das schon, wie Jan sagte, also eigentlich, wir haben ja auch in der Preview hatten wir ja gesagt, dass wir eigentlich alle von einem Sieg ausgehen, was ja bei unserem eher pessimistischeren Weltbild hier manchmal, auch aus Selbstschutz, nicht so häufig passiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wieder alle einer Meinung waren, ich weiß es nicht. Aber die Buccaneers waren auf jeden Fall der einfachere Gegner als der nun kommende, in meinen Augen. Und
es lag einfach nur daran, dass wir keine Chanton Sullivan Pick 6 predikten konnten.
Ja. Ja, Stefan ist schuld. Oder Jonas. Hatten wir nicht gesagt, Jonas ist schuld, weil er irgendwas gesagt hat?
Jonas ist grundsätzlich immer schuld.
Ja, ich finde es auch. Nee, aber ich finde es schon halt echt richtig ärgerlich. Aber abhaken und we're on to Philadelphia, um es mit den Worten von Bill Belichick zu sagen.
Dann schauen wir doch mal, bevor wir nach Philadelphia gehen, nochmal kurz zurück. Letzten Sonntag, Home Opener, Niederlage Woche 1, 20-17 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Lass uns einmal kurz schauen, was waren die Gründe der Niederlage? Was lief besonders schlecht? Sicherlich liegt auf der Hand die 3 Fumbles, und wir haben auch, Chris, wir beide haben das Spiel zusammen gesehen, unter anderem unnötige Fehler-Penalties, die wir kassiert haben, wo wir die Bucks dann eingeladen haben, Punkte zu machen, speziell da beim Field Goal mit der falschen Formation. Was hat uns da das Genick gebrochen? Was lief richtig schlecht letzte Woche oder letzten Sonntag?
In meinen Augen würde ich sagen, es war tatsächlich auch eine Summe an Dingern. Also ich weiß nicht, irgendwie eine gefühlte Unkonzentriertheit in der ganzen, über das ganze Spiel auch verteilt. Du hast jetzt gerade auch schon die Turnover angesprochen. 2 Fumble, also das fängt an mit Ed Ingram, der wieder ein desaströses Spiel hatte. Also der ist ja wirklich eine absolute Schwäche bei uns in der O-Line. Der die Hand so nach hinten bewegt, dass Kirk Cousins beim Handoff den Ball verliert und dann ist der erste weg. Dann weiß ich tatsächlich jetzt gerade, kriege ich die Reihenfolge gar nicht zusammen. Ich meine, das war dann, dass er, dass Cousins dann irgendwie von drei Leuten gleichzeitig gepass-rusht wird,
Ja,
die
das
irgendwie.
war Antoine Winfield mit dem Blitz und dem Strip-Fumble.
Ja, aber da war, Winfield hat ihn direkt erwischt, aber da waren zwei, die quasi noch mit drauf lagen in
Ja.
dem Moment. Und da waren dann halt wirklich drei durchgekommen in auch nicht zu langer Zeit. Und dann hat er natürlich den Ball nochmal verloren. Und der Wurf, ja, okay, ne? Der Wurf war kacke, das Blocking war kacke bei der Interception. Also, da der Wurf aber in dem Moment entscheidend ist, sage ich mal, geht die Interception auch wirklich auf Cousins. Aber die
Ja,
anderen Sachen,
die
ja.
gebe ich tatsächlich 50-50, weil Osborne hat den Ball trotzdem noch vor seinem Körper, hat die Hände dran und lässt sich den einfach rausziehen.
Ja,
Also
na, der hat ihn ja, der hat ihn
darf
hinter den
der
Mann
halt.
geworfen. Er hat ihn hinter den
Ja,
Mann
klar,
geworfen.
der Pass war kein 100%-Ding, aber der war fangbar. Und das, wenn Osborne die Hände dran hat und der Cornerback die Hände dran hat und der Cornerback es einfach mehr möchte und ihm den Ball aus der Hand reißt, dann ist es auf jeden Fall auch, geht zum Teil halt auch wirklich auf Osborne. Also
Es,
da
ja.
könnte sich die Hand geben, beide.
Es war halt an sich einfach nicht gut. Dann kommt natürlich dieses falsche Aufstellen beim Field Goal Versuch rein, wo dann die Bucks nochmal 4 Punkte bekommen. Also da war all over the place, wurden da immer wieder Fehler gemacht. Und das reicht dann halt nicht. Ne? Wenn du dreimal den Ball abgibst, wenn du mehr Penalty, doppelt so viele Penalties hast wie der Gegner, dann ja, dann wird
Irgendwo
es halt einfach schwer.
war, glaube ich, auch noch ein recht unglückliches Roughing the Passer mit drin. Oder Kicker oder irgendwas. Also eine Roughing Penalty war drin zwischendurch, die auch nochmal einen Drive verlängert hat. Also es war unkonzentriert und es war sehr, sehr schlampig an vielen Ecken.
Und dann auch so blöde Sachen wie, und dann waren wir auch teilweise gar nicht so mutig, was das irgendwie alles mal angeht. So,
Ja.
dann haben sie irgendwie kurz vor der Halbzeit, wo man wirklich mal so ein bisschen das Herz in die Hand genommen hat und den Ball auch geworfen hat. Ja, dann hat Jefferson
Ja.
hat zur Halbzeit 130 Yards oder so gehabt. Addison hatte den Touchdown. Also da lief es dann ja auch. Ne, Cousins mit 250 Yards in der ersten Hälfte oder mehr. Und dann, ja, dann in der zweiten Halbzeit ging gar nichts mehr nach den Umstellungen. Ist halt echt, ja, dann wirklich zusammengebrochen, unkonzentriert. Schade eigentlich. Wäre mehr drin gewesen insgesamt. Aber ich hoffe, man, ja, zieht die richtigen Lehren daraus, ne?
Ja, also allein die Tatsache, dass Justin Jefferson nach der Halbzeit noch zwei Targets hatte, also weiß ich nicht. Also nach der ersten Halbzeit, die der Junge aufs Feld gebracht hat, viel zu wenig. Also
Ja.
offensichtlich hatten die Buccaneers keine Antwort, ihn zu covern. Wenn du eine komplette erste Hälfte so frei ausrasten kannst und da Yards auftürmst und teilweise ja wirklich auch Clutch-Plays machen kannst. Warum ändern? Also klar, die haben ihre Coverage angepasst, sie haben ihn dann noch mehr gedoppelt und aber es ist Justin Jefferson. So, also zwei
Aber es
Targets in
scheint
einer
ja.
Halbzeit für deinen Star Receiver sind einfach zu wenig.
Aber es scheint ja dann vor allem auch nicht so, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, selbst wenn sie Jefferson dann mehrfach gedoppelt hätten oder die Coverage angepasst haben, dass ein anderer Receiver oder ein Tight End oder wer auch immer dann dafür rausgestochen wäre. Also
Ja.
die Receiving Yards, die Statistiken, die sind ja doch sehr, sehr einseitig. Das heißt, selbst als dann Jefferson aus dem Spiel genommen wurde, konnte das nicht anderweitig kompensiert werden und nicht so vielleicht teilweise letztes Jahr, dass dann Hockenson oder so dann in die Bresche springt und da dann quasi den Großteil der Targets einfährt oder sicher macht.
Ja, ich meine, ne, wir haben es gerade einmal ganz kurz angesprochen. Das Blocking war halt auch wieder. Also, ne, eine gute Line hat eigentlich keine Schwachstellen. Ne, also, die Tackle sind natürlich, wie wir immer sagen, Tackle sind die wichtigsten, dann der Center, dann die Guards. Aber du brauchst keine Elite Guards oder du brauchst auch nicht überall Elite-Spieler. Du brauchst halt einfach keinen, der schlecht ist. Ja. Aber wir müssen einfach festhalten, Ed Ingram sah halt einfach richtig mies aus.
Ja.
Ja, gerade im Passblocking. Der hat ja nicht viel aufgehalten. Und natürlich ist es eine gute D-Line, die da gegen uns kommt. Aber
Davon kommen dieses Jahr noch viele.
ja, vier Pressures zugelassen, ein Sack, ein Quarterback-Hit, zwei Hurries. Das ist schon echt nicht viel, ey. Eine PFF-Grade im Passblocking von 40.
Na.
Ja. Also Alex Mattison hatte eine bessere Grade.
Ja.
Ne? Und Ezra Cleveland, Brian O'Neill, Darisaw sowieso, die sahen alle ganz gut aus. Ja, aber wenn dann, und ich meine, klar, ist es dann auch noch unglücklich, dass Garrett Bradbury dann rausfliegt, weil er sich verletzt.
War das
Ja.
Ganze auch noch relativ früh, ja.
Genau, aber Schlotman hat es ordentlich gemacht. Aber Dings war halt einfach furchtbar.
Wenn ich das gerade mal aufgreifen darf, ne? Ed Ingram, sehr, sehr schlechtes Spiel. Dann auch das Run-Game, kein Faktor. Gerade wo vor der Saison gesagt wird, wir wollen wieder da ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Jetzt nicht unbedingt die klassische Run-First-Offense, aber doch zumindest mehr das Run-Game wieder etwas mehr etablieren. Mattison als klarer Nummer 1-Back. Und wenn man dann sieht, der geht mit 34 Yards raus, insgesamt im ganzen Spiel 41 Rushing Yards, davon 7 dann vom Quarterback. Das ist doch nicht nur für die eigenen Ansprüche, sondern allgemein einfach viel zu wenig. Und
Ja, definitiv.
gerade, ja, wenn man dann sieht, in der zweiten Halbzeit, man kann weder das Pass- noch das Laufspiel vernünftig etablieren, dann kriegst du selbst gegen die Bucks zu Hause Probleme, ne?
Ja, also ich meine, ne, passen sehe ich natürlich auch höher als laufen. Aber wenn du den Ball halt gar nicht begeben kannst, das ist so ähnlich wie bei der Line, wo du sagst, ne, du willst halt keine Schwachstelle haben. Aber, und vielleicht muss dein Run-Game auch nicht Elite sein. Ja, du brauchst nicht wie 2012 einen Adrian Peterson. Ja, aber wenn du den Ball halt eben gar nicht mehr bewegen kannst, auf dem Boden, dann bleibt dir halt nur das eins. Dann wirst du halt auch ein One-Trick-Pony. Und wir haben es ja beim Zusammengucken auch gesehen, Marc, und auch drüber gesprochen. Madison hat einfach auch quasi, also gefühlt gar keine Vision. Der läuft da einfach irgendwie den Weg und läuft dann halt teilweise auch direkt in die Blocks rein, anstatt den freien Raum zu nehmen. Er hat sich dann immer mal wieder auch ganz nett durchgekämpft, klar, after Contact, aber er hat halt auch einfach die ganzen Yards, die da waren, vor Contact, hat er einfach nicht genommen.
Ja. Also das ist tatsächlich auffällig gewesen, dass immer wenn er getackelt oder angegangen wurde, wo man denkt, eigentlich wäre es ein Play für 0, minus 1, minus 2 Yards, hat er immer noch mal so 3, 4 Yards positiv rausgeholt. Aber dennoch, wenn man mal schaut, was vor der Saison geredet worden ist, auch wenn man sich die Verpflichtung anguckt, speziell Josh Oliver, CJ Ham wurde verlängert, die Aussagen des Coaching-Staffs mit dem Run-Game. Davon habe ich leider gar nichts gesehen. Also von dem, was sich vorgenommen wurde, ist zumindest in diesem Spiel, mal nett gesagt, wenig umgesetzt worden.
Jeden Fall.
Ja, korrekt.
Aber bei allem Negativen gab es denn aus eurer Sicht gegebenenfalls auch was euch positiv überrascht hat? Was war so das Gute, wenn es bei einer Niederlage überhaupt was Gutes gibt, aber was konnte man aus dem Spiel mitnehmen, wo man sagt, oh, okay, das ist vielleicht doch nicht so schlecht wie erwartet vor der Saison.
Also ich habe drei Punkte. Punkt Nummer eins, die erste Hälfte von Justin Jefferson hat einfach gezeigt, der Junge braucht nicht in der Preseason spielen, ist ein absoluter Pro durch und durch. Contract Talks, alles egal. Wenn er einen Fuß aufs Feld setzt, dann gibt der Junge 100%. Egal ob Contract oder nicht. Von dem her, also knüpft genau da an, wo er letzte Season aufgehört hat. Deswegen für mich noch unverständlicher, warum er in der zweiten Hälfte nur zwei Targets hatte. Nummer zwei, Tackle, Brian O'Neill, nach letztes Jahr der Season-Ending-Injury Achilles, kommt zurück und sofort wieder nach allen Grades und so bester Offensive Liner. Hat ein verdammt gutes Spiel gemacht auf seiner Seite. Und muss man nach einer Achilles-Injury auch erstmal so hinbekommen, direkt wieder beim Einstand. Also dafür ganz fetten Respekt. Und Punkt Nummer 3, ich habe es vorher schon gesehen, Ivan Pace Jr. hat tatsächlich ein sehr, sehr starkes Spiel hingelegt, hat eine 90er Pass Rush Grade hingelegt mit, ich glaube, 4 Pass Rushing Snaps, die er bekommen hat, inklusive einem QB Hit, Schrägstrich Pressure. Und auf dem zumindest, also es ist natürlich kein offizielles Depth Chart, aber auf dem PFF Depth Chart hat Ivan Pace jetzt Brian Asamoah als Starter überholt. Also von dem her, die Off-Season Cinderella Story vom undrafted Free Agent lebt weiter und er füttert den Hype. Sehr erfreulicherweise. Das sind meine drei großen Positiven. Natürlich, also man muss dazu sagen, unsere Secondary war jetzt insgesamt nicht besonders schlecht. Ich glaube, die schlechteste Grade aus der Woche hatte Caleb Evans mit knapp einer 60 overall, was jetzt durchschnittlich ist so, also nichts wirklich Tragisches. Man muss aber eben dazu sagen, es war halt auch Baker Mayfield als QB auf der Gegenseite. Aber eben auch Receiver wie Mike Evans und Chris Godwin. Also es hätte auch deutlich schlechter aussehen können, was Coverage und Passverteidigung angeht. Also es war jetzt nicht so übel, wie wir teilweise in der Preview schon vermutet hatten.
Ja, also, nee, dann würde ich sagen, also meine Positiven waren an sich die Defense. Also wir haben ja viel stark gezweifelt und dafür sah es dann doch auch ganz ordentlich aus. Die Aggressivität, die hat mir ganz gut gefallen. Ich finde, damit hat man ja schon über weite Strecken ordentlich was rausgeholt im Vergleich zum letzten Jahr. Ich meine, insgesamt haben die ja auch nicht super viel Yards oder sonstiges zugelassen. Ne? Und also 3,6 Yards per Play ist halt einfach nicht viel. Ne? Die Bucks haben dann daraus halt relativ viele Punkte gemacht. Und insbesondere einer war halt dieser, ja, aus diesem Versagen des Special Teams dann in dem Moment gekommen. Ne? Mit dem, ja, fauenden Aufstellung beim Field Goal. Aber sonst, finde ich, hat mich die Defense doch ein bisschen positiver überrascht, trotz der Schwächen, die ich da insgesamt halt drin sehe. Aber mal sehen, wie das kommt, wenn da ein bisschen mehr Praxis da drin ist. Und es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Sonst hat mir noch gefallen unser neuer Rookie Wide Receiver.
Oh
Ja,
ja, oh ja, stimmt,
Jordan
komplett.
Addison, 4 Catches bei 6 Targets.
Touchdown.
61, 61 Yards, dann den tollen Touchdown, den er gemacht hat. Also war doch ein richtig guter Start für einen Rookie Wide Receiver.
Stimmt, den hatte ich gerade komplett unter den Tisch fallen lassen, ja.
Ja. Und das, wo
Das
wir
war
mehr
mit.
als genug Targets auf dem Feld haben, ne?
Ja, also das war mit Sicherheit ein gelungenes Debüt und ich habe auch mir aufgeschrieben, für mich die größte Überraschung, aber liegt wahrscheinlich auch daran, weil man relativ wenig erwartet hatte, tatsächlich die Defense. Jan, du hast es angesprochen, eine gute oder eine durchschnittliche bis normale Grade bei PFF für die Secondary. Wir haben da auch Sonntag drüber gesprochen, dürfte doch eventuell auch daran liegen, dass gerade das Scheme von Brian Flores sehr auf Blitzing, auf Druck und so ausgelegt ist. Und wir gesagt haben, okay, sehr wahrscheinlich hilft dieses aggressive Scheme und dieser Druck auf den Quarterback, der Pass Rush, um halt einfach auch die Secondary zu entlasten.
Ja, definitiv. Also letztes Jahr war ein riesiges Problem von unseren Corner, dass wir eben nur durchschnittliche Corner hatten und die halt da, keine Ahnung, 2, 3, 4 Sekunden Coverage halten mussten, was halt gegen einen guten Receiver mit einem mittelmäßigen Corner einfach nicht funktioniert. Also die wurden da halt einfach auf eine Insel rausgestellt und gesagt haben, hier mach und das funktioniert nicht. Und dementsprechend, ja, klar, der Pass Rush hilft da ungemein dabei.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, auch wie gesagt, wenn es um Baker Mayfield und eine geschwächte Line ist, nichtsdestotrotz finde ich, ist das, was mich ein bisschen positiver in die Zukunft schauen lässt.
Definitiv, das sah letztes Jahr gegen vergleichbare Offenses deutlich schlechter aus.
Auf jeden Fall.
Ja. Normalerweise, wir haben ja alle vor der Saison gesagt, so bei den Vikings, die Defense dürfte eher das Sorgenkind werden. Die Offense ist eher, wenn das Prunkstück. Ich kann mich selten daran erinnern, dass wir irgendwie Spiele zu Hause verloren haben, wo wir es geschafft haben, den Gegner bei 20 Punkten zu halten. In dem Fall sicherlich ein leider etwas überraschender Ausgang. Aber nehmen wir mal auch ein bisschen das Positive mit. Christo hat es angesprochen. Schauen wir nach vorne. Was können wir überhaupt aus dem Spiel mitnehmen, was uns vielleicht am Donnerstag schon oder allgemein auch für die längere Saison hilft? Oder woraus können wir lernen? Negativ wie positiv?
Oh, aha. Donnerstag wird, glaube ich, Donnerstag wird richtig schwer. Also, auch wenn die Eagles ihre beiden Coordinator verloren haben und auch so hier und da Leute, die standen halt letztes Jahr im Super Bowl und die standen nicht zu Unrecht da und haben beides richtig starke Lines. Ich hoffe, wir können die zwischendurch mal ärgern und dass wir auch gerade den Pass Rush von draußen, also über die Edges, ganz gut verteidigen können. Denn Jan hat es ja auch gerade angesprochen. O'Neal sah wieder richtig gut aus. Cleveland sage ich schon. Darrisaw, mea culpa. Sowieso. Ja. Das sollte zumindest ein bisschen Hoffnung machen. Ja, was jetzt weniger Hoffnung macht aktuell, ist die Tatsache, dass Jalen Carter gespielt hat und der einfach verdammt gut aussah. Und
Ja.
soweit ich weiß, wird er jetzt auch spielen. Und das kann richtig böse enden, wenn ich dann denke, Jalen Carter versus Ed Ingram. Hui.
Ja, also die ganze Liga wird es noch sehr bereuen, Jalen Carter zu den Eagles fallen lassen zu haben, weil diese Defense oder diese Front vor allem, boah, ist das ekelhaft.
Oh ja.
Kommen wir, glaube ich, gleich im Detail noch mit drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
Das ist richtig, aber
absolut ekelhaft.
es wird, wie gesagt, kein einfaches Spiel, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine echt potente Offense, grundsätzlich. Gerade auf den Skill Positions, also ne, unsere ganzen Receiver, auch Cousins ist ja ganz gut. Wenn wir wenigstens ein bisschen Druck von ihm weghalten, ja, dann denke ich, dass da was machbar ist.
Gut, klar, zu den Schlüsseln kommen wir ja später noch. Jetzt nochmal speziell Sonntag. Jan, nimmst du noch irgendwas mit aus dem Spiel?
Im Konkreten glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass viele unserer Probleme einfach wirklich Off-Season-Rost waren, der jetzt einfach abfallen muss. Also gerade offensiv waren Abstimmungsschwierigkeiten drin, waren Timing-Probleme drin, waren. Frag mich nicht, was das von Ed Ingram war und was seine komische Hand da in der Snap Motion zu suchen hatte. Also keine Ahnung, wo der da rumgriffelt, aber das sind einfach so. Ich weiß nicht. Natürlich ist Preseason immer so ein Ding, wo man sagen muss, will ich riskieren, dass meine Starspieler sich irgendwie verletzen, aber vielleicht wäre irgendwie wenigstens mal eine Halbzeit oder so zum ein bisschen wieder eingerufen, doch nicht ganz verkehrt gewesen, weil ich finde, man sah es schon, dass es schon so noch nicht wirklich wieder aufeinander abgestimmt war. Also, wie gesagt, das Personal ist ja da. Klar, die O-Line ist nach wie vor wackelig. Hat sich die letzten Jahre nicht verändert, wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern, aber ich glaube langsam nicht mehr wirklich dran. Müssen einfach damit leben. Aber die Spieler und das Talent ist ja da mit dieser Offense und das waren einfach Abstimmungsschwierigkeiten, die sich im Verlauf der Season eigentlich ausmerzen lassen sollten und relativ schnell, weil diese Offense hat ja zu 90% in genau der Konstellation letzte Season ja schon zusammen gespielt. Die einzige wirklich neue Faktoren sind Madison jetzt als Running Back. Der Running Back hat auf das Scheme jetzt nicht den riesigsten Einfluss, wie wir alle wissen, oder auf die Offense insgesamt. Und Jordan Addison. Die restlichen Starting Positions sind ja geblieben, wie sie waren. Also da gibt es nicht viel, was, ja, wie gesagt, den Rost abschütteln und dann müsste es eigentlich relativ schnell besser aussehen, weil die Offense hat ja ein wahnsinniges Potenzial, wie wir ja letztes Jahr gesehen haben.
Das ist richtig. Dann lass mich mal kurz den Punkt aufgreifen, den du sagtest, dass eventuell man da jetzt mal schleunigst die Schwachstelle speziell in der Interior O-Line abstellen sollte, müsste, könnte. Wenn wir überlegen, am Wochenende hieß es, die Vikings haben ein bisschen Cap freigeschaufelt, indem sie die Vertragssituation von O'Neal geändert haben, beziehungsweise den Vertrag etwas restructured haben. Wir wissen jetzt nicht, haben sie das gemacht, um nochmal aktiv zu werden? Haben sie es gemacht, um erstmal Jefferson ein besseres Angebot vorzulegen? Wie auch immer. Ich höre schon aus euren Worten raus, gegebenenfalls eine kurzfristige Verstärkung. Geld ist da, ist nötig, ist es auch möglich. Also jetzt fürs Philly-Spiel sicherlich nicht, aber das, was gemacht
Also,
werden könnte, speziell in der O-Line, vielleicht Defense, ja, aber meint ihr, da passiert noch was oder
ich hoffe es
ist
sehr
da eher der
stark.
Wunschvater?
Nee, ich hoffe sehr stark, dass da was passiert. Also, man hat im Detail am Wochenende Brian O'Neills Contract, meine Fresse, Contract restructured und hat damit knapp 10 Millionen Cap freigeschaufelt. Vermutlich war das noch ein Move in der Absicht, Justin Jefferson einen neuen Vertrag zuzuschneidern vor dem Spiel. Da das jetzt ja aber hieß, die möchten damit jetzt, da sie sich nicht komplett einig geworden sind, warten bis nach der Season und dann nochmal dran sitzen, hat man diese 10 Millionen jetzt auf der hohen Kante praktisch und kann die durchaus verwenden, wenn es nur für dieses eine Jahr jetzt ist. Und wir hatten in der Offseason einen Free Agent Visit von Dalton Reisner. Guard, ehemals Broncos und dann glaube ich Bears. Ist jetzt nicht der super konstanteste Guard aller Zeiten, aber auf jeden Fall besser als Ed Ingram. Also gerade wenn es um Pass Protection geht. Reisner ist immer so, du kriegst ein Game, das spielt er super und dann kriegst du wieder eins, das spielt er wackelig so, aber selbst ein wackeliges Game von Reisner wäre immer noch vermutlich besser als das Beste von Ingram. Also die 10 Millionen sind da. Man hatte ihn schon da zum mehr oder weniger Vorstellungsgespräch, Probetraining, zum Kennenlernen, wie auch immer, diese Free Agent Visits, was da auch gemacht wurde. Und dann hat man ihn aber wieder gehen lassen, ohne Vertrag. Und jetzt ist die Frage, war man nicht überzeugt von ihm? Oder worauf wird gewartet? Weil, also, viel schlechter als Ed Ingram auf der Position, wer kann sich vorstellen, dass es wirklich schlechter wird auf der Position?
Ja, nee, schlechter keinesfalls. Ich meine, Reisner hat auch gestern, ja, jetzt ist es schon gestern,
Ja,
sein letzter
genau.
Post auf Twitter ist einfach an einem Flughafen, die Departure-Dings, und da sind irgendwie gefühlt die Hälfte aller NFL-Teams, die oder einer NFL-Stätte, wo ein Starting Left Guard gesucht werden könnte, stehen damit drauf, unter anderem auch Minnesota. Was irgendwie wie eine Andeutung klingt, dass er gerade irgendwohin auf dem Weg ist. Es ist noch nicht
Ja.
durchgeblockt, durchgesickert, aber eigentlich muss man da tätig werden. Ich denke, Geld sollte jetzt da sein, gerade
Definitiv,
noch
der
für
kriegt
dieses
keine 10
Jahr.
Millionen. Der kriegt keine
Aber
10 Millionen.
nein, natürlich nicht. Also so gut ist er nicht, ne? Aber du musst halt was machen. Das ist die offensichtliche Schwachstelle gerade,
Ja.
gerade in der Offense. Und wie gesagt, ne, du musst das schwächste Glied halt rausholen. Ist dann vielleicht für Kwesi in dem Moment unangenehm, weil Ingram einer seiner gedrafteten Spieler ist. Aber
Ja, muss man durch.
der hat halt ein verdammt schlechtes letztes Jahr gehabt und ist in dieses Jahr halt auch nicht besser gestartet, sondern auch wieder richtig mies. Und da muss er halt
Ja.
gucken und sehen, was du machen kannst. Ja, und da muss er am besten jetzt tätig werden, weil irgendein Team wird sonst zugreifen, um einen soliden Guard zu verpflichten.
Definitiv. Ich dachte eigentlich gerade, du spielst auf einen anderen Tweet an, weil irgendein Vikings-Blogger hat ihn getaggt auf Twitter und meinte so, hey, gefällt dir die Farbe lila eigentlich immer noch? So nach dem Motto, wie wär's, wenn du zu uns kommst? Und dann hat er drunter einfach nur geantwortet, ja, er wartet die ganze Zeit. Also er wartet eigentlich die ganze Zeit auf den Anruf der Vikings, dass sie ihn jetzt sein wollen. Also.
Vielleicht war es auch der Anruf der Baltimore Ravens, auf den erwartet.
Jetzt hören wir doch auf mit der Scheiße.
Die tragen auch lila.
Okay, du kriegst ihn.
Aber nochmal kurz auf das zurück, was Chris sagte. Ich glaube auch, dass man muss es ja auch nicht unbedingt als Schwäche dann für Kwesi auslegen, wenn er dann sein dritter Pick überhaupt, glaube ich, ne?
Ja,
Nach
es war jetzt
ihm
nicht irgendwie
und
als Schwäche, es ist einfach nur so,
nein, das meine ich ja
ne?
gar nicht, aber es gibt ja bestimmt Leute, so Spezialisten, die sagen, okay, oder die das jetzt schon besser wissen, Kwesi macht das nicht, weil er da sein Gesicht nicht verlieren will, weil er da sein an drei gepickten Spieler überhaupt dann quasi opfern würde, in Anführungszeichen.
Du,
Ich würde das mal
die
anders
Amis
sehen.
Social Media sind schon voll davon. Da wird schon die ganze Zeit gesagt,
Ja,
hier
ja.
Kwesi kann nicht draften, Louis Seen, Andrew
Ja,
Booth,
so, aber
bla und
es,
so weiter.
wenn man das mal umdreht, man kann es ja aber auch als Stärke auslegen. Meine, wir haben oft genug gesagt, mit dem Draft, das ist Glückssache, das ist Pfeile werfen, wie auch immer.
Jo.
Man kann es ja eben ja auch dann als Stärke auslegen. Man sagt, okay, der gesteht sich das ein, der sieht, okay, so und so war es. Und was wäre ich für ein schlechter GM, wenn ich quasi nur aus Trotz oder wie auch immer da an meiner Entscheidung festhalten würde? Also diese Argumentation kann ich tatsächlich auch so gar nicht nachvollziehen. Also ich wollte es nur mal kurz reinbringen,
Ja.
aber ich glaube, so schätze ich ihn auch nicht ein. Der wird ja so als der Analytics-Guy hingestellt und hochintelligenter Quereinsteiger, der wird sich da, glaube ich, nicht von persönlichen Animositäten oder so leiten lassen. Ich glaube, der hat da schon einen ganz klaren Blick, oder ich hoffe, der hat da zumindest so einen klaren Blick auf die Sache, dass er sich von sowas nicht beeinflussen lässt.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, also der Draft ist wie immer Glück. Aber diese Picks, die er getätigt hat, waren per se nicht schlecht. Der Value an den Positionen, wo er sie gepickt hat, war bei keinem seiner Picks verkehrt. Also diese Leute hatten alle durchaus die Berechtigung, an genau den Positionen, wo wir sie gepickt haben, gepickt zu werden. Also,
Er hat zumindest die.
dass die dann halt nicht so aufs Feld kommen, wie man sich's erhofft oder wie
Ja.
man sich's wünscht, das ist halt die unbekannte Variable, die dir immer passieren kann.
Er
Es
hat
wirkt halt
zumindest
auch
die richtigen
einfach,
Positionen.
also, ja.
Er hat zumindest die richtigen Positionen gedraftet.
Jo.
Und dass da mal ein Spieler dabei ist, der da nicht einschlägt, das hast du immer. Na, ich glaube, heute würde kein einziger Bears-Fan die Entscheidung verteidigen, damals Quarterback richtig, ja, aber Trubisky über Mahomes, nee. Also das ist manchmal ganz einfach so, ne? Scouting, man liegt auf jeder Ebene daneben, man täuscht sich, wie auch immer. Guckt ja die Eagles an mit dem Wide Receiver, den die unmittelbar vor uns genommen haben. Ne, keiner wird da den Vorwurf machen, an der Stelle einen Receiver zu nehmen, war der Fehler. Das ist ganz einfach so.
Ja, es ist ja auch wie, es kommt dann vielleicht auch einfach blöder, weil du in 2020 und 2021 zwar absolute Home Run Picks in der ersten Runde hattest, ne? Also ich meine, mit Justin Jefferson, der überstrahlt halt einfach alles aus seinem Draftjahr. Cleveland ist halt auch noch Starter und Osborne ist auch, ne? Und Metellus. Das war schon ein ganz guter Draft. Da hatten wir aber auch irgendwie 12 Millionen Picks. Wir haben aber auch Jeff Gladney, Cam Dantzler, ne? Spieler gedraftet, die halt nicht mehr bei uns im Kader sind, ne? Im Jahr darauf war
Mike
natürlich,
Hughes.
ja, der war noch davor.
Der war ja,
Ne,
aber auch
aber
so ein
ist ja
Beispiel.
gleich, ist ja mal der gleiche Draft, ne? Andersrum, vorletztes Jahr, Darisaw natürlich jetzt ein absoluter Homer-Pick gewesen. Aber ich meine, Montserrat Davis, ist Patrick Jones noch? Nee, der ist, glaube ich, auch nicht mehr bei uns, oder? Ist der
Doch,
noch bei
doch, doch,
uns?
doch, doch, der ist
Der ist
noch.
noch bei uns, ja, okay. Ne, aber da waren halt auch echt viele Misses dazwischen, ja, und man denkt halt immer dann an die paar Erfolgreichen, und auch irgendwie so ein, ja, sag mal, Darisaw, erstes Jahr war ganz gut, zweites Jahr war natürlich super und das sieht jetzt auch wieder gut aus, aber ich meine, Sean, ja, hat sich halt übelst verletzt, muss
Ja.
jetzt auch noch, braucht wahrscheinlich noch Zeit, bis er wirklich wieder da ist. Booth ist halt auch irgendwie eine wandelnde Invalide,
Ja.
ja. Dann ist Ingram halt ein Dings, ne? Das weißt du vorher nicht. Caleb Evans sieht ganz ordentlich aus. Ja, Mekhi Blackmon sah auch jetzt in seinen ersten paar Snaps für so einen relativ späten Pick auch
Ja.
ganz gut aus. Ne? Und Jordan Addison sah gut aus. Hockenson, für den er getradet hat, ist auch gut. Also da würde ich jetzt gar nicht so groß meckern.
Ja, das hält sich die Waage. Das Problem ist einfach nur, oder warum das so subjektiv aufgenommen wird, dass halt zwei sehr prominente Picks sind mit dem First und dem Second halt direkt.
Ja.
Ja.
Und weil da eh viel drüber diskutiert wurde wegen der Trades letztes Jahr. Aber sagen wir mal ehrlich, Jameson Williams hat weniger, der mir von dem First Round Trade
Ja.
letztes Jahr gekommen ist, hat
Bears. Lions.
für die Lions weniger Yards gefangen als Jordan Addison und der hat ein Spiel gemacht.
Ja.
Nur sagen, also Jordan Addison hat in einem Game, glaube ich, mehr als Jameson in den ganzen, was hat er letztes Jahr gespielt? Er hat auch nicht die ganze Season gespielt.
Nee, der hat irgendwie 6 Spiele gespielt und ist jetzt auch wieder
Ja.
6 Spiele gesperrt, weil.
Ja, genau, das war die Story. Ja, also.
Ne?
Ja,
Also,
sein Handy hat sich aus Versehen über das Vereins-WLAN bei Tipico eingewählt, glaube ich.
ja,
Da
irgendwie
konnte
sowas.
er gar nichts für,
Das war irgend so eine Sportwetten-Story wieder.
ja.
Genau.
Ja, was ich eben noch sagte, es kann ja auch gut sein, jetzt mit einer potenziellen Neuverpflichtung. Wir haben ja jetzt diese Mini-Bye, da dürfte ja auch dann noch ausreichend Zeit sein, jetzt dann von Donnerstag bis nächste Woche Sonntag,
Ja.
da die Verstärkung, wenn sie denn hoffentlich kommt, da auch vernünftig ranzuführen.
Also, das wäre der Zeitraum, um jetzt
Ja.
early in der Season halt auf jeden Fall noch was zu drehen. Also, das wäre genau die Woche, die dir die Chance dazu gibt und den auch gleich halbwegs eingebunden ins Team aufs Feld zu bringen dann.
Ja.
Dann, ja,
Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
nein.
Nee, aber es wäre eine gute Sache, da was zu machen. Ist die offensichtlich größte Schwachstelle aktuell, die adressiert werden kann. Also ich meine, einen Elite-Cornerback oder so vielleicht noch dazu zu holen, ist einfach nicht drin. Also ist die beste Möglichkeit, sich auf O-Line zumindest seine Stärke insgesamt auch wieder zurückzuholen. Und zwar die Offense, die letztes Jahr eben auch stark geliefert hat.
Ja, und ich meine,
Ja.
es gibt einen passenden Kandidaten, der nicht komplett unseren Capspace ruinieren wird, der darauf wartet, dass er einen Anruf bekommt, der auch schon da war zu einem Besuch. Worauf warten wir, ganz ehrlich?
Ja, vor allem, wenn wir den Capspace nicht ausgeben, das Geld können wir ja nicht mit rübernehmen, dann ist es eh futsch, also scheißegal.
Jo. Ich meine, die 10 Millionen sind
Und
frei, warum benutzen wir sie dann?
ja.
Also.
Ja. Klingt irgendwie komisch, wenn man das so sagt, aber scheiß auf die 10 Millionen. Aber
Ja.
dann, wie gesagt, dann ist das so. Gut, das passiert hoffentlich in mittlerer Zukunft. Schauen wir jetzt mal in die ganz nahe Zukunft. Donnerstag, Freitagmorgen, Freitagnacht unserer Zeit. Glaube ich, 2:20 Uhr ist Kickoff, 2:15 Uhr, 2:20 Uhr in
20, glaube ich,
Philadelphia.
ja.
Ja. In Philadelphia ein extrem schweres, ekliges Auswärtsspiel, nicht nur wegen der Mannschaft, sondern auch wegen dem Drumherum. Schauen wir erstmal drauf. Heute kam die Meldung bei den Eagles, Nakobe Dean ist auf IR, also der fällt mit Sicherheit aus. Dann haben die Eagles, wie auch wir, ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Die Eagles noch ein bisschen mehr. Ich habe gerade noch mal geguckt, der aktuelle Injury Report von heute ist noch nicht raus. Der ist noch nicht aktualisiert. Gestern zumindest, schauen wir mal her nochmal, ob noch während der Aufnahme vielleicht was kommt. Gestern zumindest Reed Blankenship, James Bradbury, Fletcher Cox und Kenny Gainwell allesamt nicht beim Training dabei. Bei uns beim Training nur in Anführungszeichen nicht dabei. Garrett Bradbury, Darrisaw und Davenport waren limited. Es ist natürlich immer schwer, jetzt nach dem Injury Report auf irgendwelche Prognosen zu treffen. Klar, eine Kobe Dean ist raus. Kenneth Gainwell, okay, würde ich sagen, ist jetzt, welcher Running Back da spielt, haben wir auch genug darüber gesprochen.
No.
Ansonsten Fletcher Cox, James Bradbury, Reed Blankenship
Brad,
sind jetzt keine Nasenbohrer, die da ausgesetzt haben, ne?
jetzt pass auf, Bradbury ist unlikely to play, der steckt im Concussion-Protokoll und in der kurzen Woche wäre es sehr überraschend, wenn er da rauskommt rechtzeitig.
Ja.
Also es wurde auch schon als unlikely veröffentlicht.
Ja, also, man soll sich ja niemals freuen oder so, aber die Voraussetzungen könnten ungünstiger sein.
Ja, also man muss sagen, diese Defense ist immer noch ekelhaft genug. Von daher
Ja, ja.
nehme ich jeden, der da nicht auf
Der
dem Feld stehen
fehlt.
wird, mit Kusshand. So, in dem Sinne, gute Besserung, aber bitte erst nach dem Spiel. Danke. Ja, aber also die Eagles haben die letzten Jahre eine wahnsinnig ekelhafte Defense aufgebaut. Und das wird. So, wollen wir da direkt in die Details gehen?
Können wir gleich machen. Chris, noch irgendwie ein, zwei Anmerkungen zum Injury Report?
Ja,
Auch
also wie gesagt,
was unsere Seite gegebenenfalls anbelangt, oder?
jeder Fe Spieler, der dem Gegner fehlt, ist natürlich eine Chance für uns, eine Schwächung, welcher Art auch immer, anzugreifen. Bradbury, denke ich nicht, dass er spielen wird. Er hat das ganze Spiel gefehlt. Er hat wirklich gar nicht, war gar nicht in Practice. Ich denke mal, Darrisaw, aber Davenport. Ja, da werden wir, die werden wir sehen. Aber in einer kurzen Woche natürlich immer unangenehmer, sowas zu haben. Aber unsere Seite sieht da trotzdem ein bisschen positiver aus als die der Eagles.
Ja, vor allem mit Davenport jetzt auch auf Limited. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat uns ja letzte Woche dann auch noch gefehlt.
Genau,
Also.
der sollte zumindest am Pass Rush ein bisschen helfen können.
Ja. Also, wir hatten es ja auch schon angesprochen, dass unsere Edge-Tiefe tatsächlich nicht sonderlich gut ist. Und wenn dann auch
Ja.
noch einer von den zwei gefehlt hat, so, das war natürlich auch nochmal eine Auswirkung auf das Game vom Sonntag. Also,
Jeden
ja.
Fall. Das ist auch das, was mich tatsächlich ein bisschen positiv stimmt, dass Davenport jetzt nicht aufgrund des Bucks-Spiels auf dem Injury Report gelandet ist, sondern vorher schon drauf war und dementsprechend auch, weil er halt nicht gespielt hat, logischerweise mehr Zeit hatte, sich auszukurieren. Und sicherlich das unserem Pass Rush hilft und der ganze Druck zumindest sah ja auch schon gegen die Bucks nicht so schlecht aus und da mit einem wieder fitten Davenport, glaube ich, kann das nur vorteilhaft sein.
Ja, definitiv.
Ja.
Aber dann gehen wir doch mal ins Detail, wie Jan das gerade schon wollte. Ihr habt es angesprochen, Philly hat über die Jahre eine richtig eklige Defense aufgebaut. Sicherlich eine der, wenn nicht die größte Stärke des Teams. Lass uns doch mal durchgehen bei unserem Gegner jetzt nächste Woche, bei den Eagles. Was sind da die größten Stärken vielleicht erstmal? Vielleicht, Jan, du hast es angesprochen, vielleicht fängst du mit der Defense nochmal an oder machst da weiter.
Ja, also zwei riesige Punkte. Die Defensive Line ist wahnsinnig fies. Mit Jalen Carter vermutlich einen absoluten Defensive Rookie of the Year, also Kandidaten zumindest, dass der überhaupt bis zu denen durchgefallen ist, ist einfach nur fatal. Dann haben sie nebendran halt direkt das Urgestein Fletcher Cox, der halt immer noch seit 2012 durchgängig praktisch auf einem wahnsinnig hohen Niveau in dieser Defensive Line arbeitet. Und Hassan Reddick und gut, okay, der eine Punkt ist Josh Sweat. Das ist der einzige, der wirklich kein Standout ist in dieser Line und der ist immer noch durchaus solide. Also diese Front von Philly bringt dir einfach nur bei jedem Snap den Druck ins Gesicht. Das ist, also du hast. Die lassen dir keinen Snap Zeit für einen sauberen Drop und das Feld zu scannen und deine Anspielstation zu finden. Die sind immer sofort da. Dazu gibt es ja dann noch in der Rotation Jordan Davis. Wahnsinniges Viech. Gerade Nose Tackle gegen einen Backup-Sender bei uns. Oh. Oder auch Nose Tackle gegen unseren allseits geliebten Ed Ingram. Also, wow. Das wird kein Spaß. Das sind alles Leute. Diese ganze Defensive Line sind allesamt Leute, die fressen den Ned Ingram zum Frühstück. Und Austin Schlottmann gleich mit. Der darf die Beilage spielen. Also, das wird überhaupt nicht schön. Und dann gibt es noch den großen Faktor aus dem letzten Aufeinandertreffen. Darius Slay gegen Justin Jefferson. Ne? Im letzten Duell der zwei ging das nicht so sonderlich gut für Justin Jefferson aus. Da wurde er sehr, sehr kalt. Ich glaube, zwei Catches für irgendwie minimal Yards und das war's. Also, Darius Slay hat letztes Mal Justin Jefferson abgemeldet. Also, es wird sehr, sehr, sehr stark darauf auskommen, den Ball schnell rauszukriegen und ihn gut zu verteilen, denn wir können uns definitiv nicht drauf verlassen, dass wieder 80% unserer Offense über Justin Jefferson funktionieren wird. Zum einen, weil er eben mit Slay wirklich eine Rivalität hat. Das wird klar, Justin Jefferson wird da was beweisen wollen und es hat durchaus Potenzial, wenn sie ihn auf die leichte Schulter nehmen, weil er eben letztes Mal abgemeldet wurde, dass er komplett hohl dreht. Es hat aber auch das Potenzial, dass es wieder passieren wird und dann wirklich alles über die anderen gehen muss. Vor allem halt auch, weil für tiefe Routen wird die Zeit nicht sein. Also Justin Jefferson wird nicht lang Zeit haben, Slay von sich abzuschütteln, bevor Kirk Cousins auf dem Rücken liegt.
Ja, wobei man letztes Jahr ja gesehen hat, dass es theoretisch gehen könnte. Zweimal mit Irv Smith, einmal einen relativ langen Touchdown, einen zweiten sicheren Touchdown, den er dann hat fallen lassen. Also möglich ist es tatsächlich auch, wenn Jefferson abgemeldet wird. Und Kirk hatte letztes Jahr in Philly auch nicht sein bestes Spiel mit den
Ja.
Picks, die er da geworfen hat. Also mal sehen.
Aber es wird definitiv nicht einfach.
Ach
Und
nee.
ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Line dort irgendwie ja deutlich schlechter geworden wäre. Also
Definitiv nicht.
na, Carter ist halt echt so ein Plug-and-Play-Star. Und ich kann mir schon vorstellen, dass beispielsweise auch Nolan Smith, der ja dann der
Ja.
Outside-Linebacker, der letztes Jahr schon da war, dass er dies Jahr auch einen Schritt machen kann. Ne? Also wir werden auf jeden Fall wieder ordentlich Druck sehen und ja, müssen gucken, dass wir irgendwie damit umgehen. Ne? Und dann ist die Secondary da vielleicht doch ein bisschen angreifbarer, auch wenn die trotzdem verdammt gut aufgestellt ist.
Ja, und vor allem, warum das bei denen so krass funktioniert, ist einfach, dass sie dieses ewige Georgia Bulldogs, also hier College Football, Georgia, das Duo Jordan Davis und sein langjähriges Running Mate mit Jalen Carter wieder zusammengebracht haben. Das ist halt auch wieder eine Dynamik in dieser Defensive Line. Die sind eingespielt über Jahre, die stellst du Day One zusammen aufs Feld und da knallt's.
Ja,
Also,
und ich
das.
meine, Nolan Smith war auch da.
Ja.
Ne, also, das ist schon eine verdammt, verdammt gute Unit, die da auf uns zukommt. Und eine wirkliche Herausforderung. Aber ja, schwieriger wird es kaum.
Ja, ich hatte es eingangs kurz erwähnt, eine Kobe Dean zumindest fällt jetzt aus. Wenn man euch bis jetzt so zugehört hat, inwiefern fällt das denn überhaupt dann ins Gewicht?
Also man muss dazu sagen, die einzige Unit, die jetzt durchaus angreifbar ist, also oder auf Papier zumindest angreifbar aussieht, sind jetzt tatsächlich die Linebacker. Also gerade die Mitte des Feldes mit der Backup für den Kobe Dean ist, glaube ich, Christian Ellis. War mal irgendwann kurzzeitig bei uns. Weiß nicht, Practice Squad Guy oder irgend sowas. Also nichts Besonderes. Absolut nicht. Der ist eine Katastrophe in Coverage. Und als Standard-Linebacker okay, aber halt nichts Berauschendes. Und den zweiten Linebacker, den sie haben, ist Zach Cunningham, solide, aber auch nichts, was dir wirklich jetzt ins Gesicht springt. So. Also die Mitte des Feldes im Kurzpassspiel anzugreifen, könnte funktionieren. Man muss dazu sagen, durch das, dass jetzt Bradbury ausfällt, also der zweite Starting Corner. Also Cornerback 2 und Slot Corner ist durchaus auch attackierbar. Also es geht schon. Also diese Defense ist jetzt nicht unschlagbar, definitiv nicht. Du musst es halt irgendwie schaffen, dir genug Zeit zu verschaffen, um diesem kranken Pass Rush von Philly zu entgehen. Wenn du es schaffst, dir 2, 3 Sekunden zu kaufen, um irgendwie das Feld zu scannen und einen sauberen Pass anzubringen, dann sollten da Stationen offen sein. Und diese Stationen werden vermutlich öfters nicht Justin Jefferson heißen. Denn der wird Slay an der Backe haben. Aber gegen Maddox, gegen Joby und gegen die zwei Linebacker, da dürften sich Lücken zum Passen finden. Also, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum da nichts gehen sollte.
Ja, also die Möglichkeit ist definitiv da. Ne? Und
Dann können wir ja mal direkt da anschließen. Dann haben wir die Stärken von Philly ausführlich besprochen. Wo seht ihr denn, bei der Defense habt ihr es kurz angekratzt, ansonsten gegebenenfalls noch Schwächen, wo man sagt, okay, da können wir die gegebenenfalls auch packen.
Defensive Side. Am ehesten, wie gesagt, Linebacker. Das ist natürlich eine starke Schwäche, und dass James Bradbury nicht dabei ist. Obwohl auf Corner. Vermeintlich. Aber sonst sehe ich da nicht viele Schwächen tatsächlich aktuell. Schon eine sehr
Wenn man
komplette
das
Unit.
Feld mal umdrehen, also ich hatte mal geguckt, ich habe das Spiel jetzt gegen die Patriots Woche 1 nicht gesehen, habe mir, muss ich gestehen, nur die Highlights angeguckt. Ich war allerdings so ein bisschen überrascht, also die haben es halt in Anführungszeichen geschafft, die Offense hat nur einen Touchdown zustande gebracht, haben nur für 170 Yards geworfen und Jalen Hurts lag dreimal am Boden.
Ja, also wenn du dir die Offensive Line anguckst, tatsächlich Ich weiß nicht, Week One vielleicht auch eingerostet, noch ein bisschen von der Offseason, aber also die Defensive Line hat bis auf Kelsey einen sehr, sehr ja, durchschnittlichen, leicht unterdurchschnittlichen Job gemacht. Also die haben alle irgendwelche Blocking Grades von plus minus 50 bis maximal 60, bis auf eben, wie gesagt, den Star Center, den unangefochtenen mit Kelsey. Also es ist Left Tackle, Left Guard, Right Guard, Right Tackle sind alle jetzt nicht sonderlich, haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert in diesem Spiel. Die Frage ist, bleibt das so? Weil eigentlich ist diese Unit deutlich stärker, wie man auch im letzten Jahr gesehen hat. Hat sich da viel verändert? Nee, ne? Also der Großteil ist doch, steht doch noch genauso da wie letztes
Und
Jahr.
die O-Line sieht eigentlich da ziemlich gleich aus, das stimmt.
Ja. Also ich glaube nicht, dass die auf so einem niedrigen Level bleiben werden. Es wäre zu wünschen, also laut Stand von vergangenem Sonntag ist die Defensive Line deutlich wackeliger als letztes Jahr und angreifbar, aber ich glaube nicht, dass sich
O-Line meinst du?
ja, genau, dass sich diese Anti-Leistung praktisch bestätigen wird. Also das wäre zu schön, um wahr zu sein. Denn
Ja.
dazu muss man sagen, den Jalen Hurts, selbst wenn du durchkommst, musst du auch erstmal zu fassen bekommen. Also der kann halt mit seinen Füßen auch sehr viel Scheiße von der O-Line wieder ausbessern.
Stimmt, aber sagen wir mal so, ich würde einfach sagen, die Patriots haben das aber auch zusätzlich auch nochmal ganz gut gemacht. Das ist ja auch keine Popel-Unit. Belichick hat eigentlich auch immer ganz gute Defenses.
Auf jeden Fall.
Die haben es denen jetzt echt schwer gemacht. Können wir das auch so? Weiß ich nicht, aber immerhin, ich meine, Brian Flores ist ein alter Belichick-Schüler.
Ja.
Wenn es einer nachmachen kann, dann vermutlich eigentlich er, ne? Also, sagen wir doch mal da in der Hinsicht ein bisschen positiver.
Ja, also ich meine, wenn es darum
Ne?
geht, irgendeinen Pass Rush ins Ziel zu bringen, dann ist der Defensive Coordinator, den ich raussuche, Brian Flores.
Und ja, und auch das ist irgendwie der Weg, denn ich meine, mit AJ Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert sind da schon auch ein paar gute Leute, die außer Luft was machen können. Also die können unsere Cornerbacks und so auch deutlich vor Probleme stellen.
Ja.
Ja, also da wird schon, denke ich, eine kleine Möglichkeit irgendwo da sein. Wichtig ist, dass wir halt Jalen Hurts auch in Position halten, ne?
Ja.
Also, dass wir nicht dadurch, dass wir so viel blitzen oder so viel Pressure nach innen bringen, dass wir dem dann nicht irgendwie die Möglichkeit lassen, nach außen auszuweichen. Denn seine große
Ja.
Stärke ist halt eben die Mobilität. Und dann hat er halt einen zwei Receiver oder sagen wir, wenn wir Goddard noch mit dazu nehmen, drei Receiving Options, die am Catchpoint halt echt richtig stark sind. Naja, also wenn der Ball dahin fliegt, dann haben die schon Brown jetzt durch seine Körperlichkeit, Smith durch seine irgendwie Wendigkeit und diese
Ein
Schlüsselplays.
Catch-Radius, einen absurden.
Ja. Und auch die Möglichkeit, die Bälle halt richtig stark zu fangen. Also.
Naja. Also dieses Receiver-Duo von Philly steht dem von Tampa in nichts nach. Also Mike Evans und Chris Godwin kannst du 1:1 mit AJ Brown und Devontae Smith ersetzen.
Ja,
Und dann
ja.
hat Philly noch den deutlich besseren Tight End.
Wobei der in Woche 1 einen eher gebrauchten Tag hatte tatsächlich.
Gut, aber das hatten ganz, ganz viele
Ja.
vermeintliche Superstars in Woche 1, wenn man sich so mal auch die diversen Fantasy Leagues anguckt. Also
Ja, schon.
da hatten ja, ich weiß gar nicht, wer da annähernd an Normalform rankam.
Ja.
Egal auf welcher Position.
Ja, war dann
Ja.
Defensive Woche, ne?
Tja.
Ja. Ja, nee, also der Key wird sein, Pass Rush und gleichzeitig aber Jalen Hurts in Containment zu halten. Und das ist eine Kunst, das zu balancen. Also
Ja. Ja, aber jetzt haben wir
ich.
schon so. Ja, Entschuldigung.
Nee, pack's aus, pack's aus.
Na, ich sage, jetzt haben wir schon so wunderbar drüber gesprochen, weil die nächsten beiden Punkte auf meinem Zettel wären halt, haben wir überhaupt eine Chance gegen die Eagles und wenn, wo müsste man ansetzen? Das haben wir jetzt ja eigentlich schon alles sehr, sehr schön mit abgehandelt. Also, wenn man das mal so zusammenfasst, Druck auf Jalen Hurts, einigermaßen den Pass Rush durchkriegen, damit wir die starken Receiver irgendwie nicht so zur Entfaltung kommen lassen. Und offensiv, Jan sagte das ja, wenn irgendwo eine Schwachstelle ist, dann eher die Mitte des Feldes attackieren.
Die Mitte und das Kurzpassspiel halt, ja.
Ja, ja.
Also tief. Ja, was elementar sein wird und wofür wir aber halt auch eigentlich zwei Leute haben, nämlich gerade unsere beiden Linebacker, sowohl Brian Asamoah als auch Ivan Pace, sind beides so wendige, quirlige, im Englischen nennt man es mit viel Pursuit, also die sehr schnell, sehr zum Mann kommen. Also, und das sind zwei Leute, mit denen du einen QB wie Jalen Hurts, also mit viel Spy spielen und ihn praktisch daran hindern, großartig zu scramblen. Weil selbst, also der scrambelt ja nicht nur und wirft dann und kauft sich damit Zeit, sondern der kann ja durchaus als Runner halt ja auch absolutes Haus einrennen. Der ist ja so schnell und wendig, einmal nicht aufgepasst, der rennt dir 40 Yards das Feld runter. Und da, also ich hoffe, dass wir trotz aller Aggressivität und Blitz trotzdem einen von den zweien oder eben auch einen von unseren Safeties, da haben wir ja mittlerweile genug im Roster, also dass wir sehr viel mit Spy spielen werden, dass immer einer explizit die Aufgabe hat, beobachte, wo Jalen Hurts hingeht und wenn er anfängt zu scramblen, hau ihn weg.
Ja,
Also
so muss
es.
natürlich angehen, aber wenn du halt den zwei spielst, dann öffnest du halt auch anderen Dingen wieder Tür und Tor, ne? Also
Ja, natürlich. Dadurch
du
machst du
musst
die Mitte deines
das,
Feldes halt echt dünn.
es wird definitiv nicht einfach, aber es ist der einzige Weg, den wir gehen können, weil wir haben jetzt nicht das Cornerback-Team, um da richtiges Containment zu spielen, um zu sagen, ey, wir können AJ Brown und Devontae, also es können kaum Teams, aber wir halt auf keinen Fall.
Ja.
Und ja, das ist halt der Weg, den ich da sehe, aber es wird schwer. Es wird wirklich schwer.
Dann schauen wir doch noch mal kurz noch etwas tiefer im Detail die Key Matchups in diesem Spiel. Ich persönlich habe mir zwei rausgeschrieben. Was meint ihr? Was sind genau diese Duelle, auf die es ankommt, wo man sagt, okay, wenn wir dieses Key Matchup tatsächlich für uns entscheiden, dann haben wir tatsächlich eine Chance auf ein Upset. Chris.
Wenn wir die Matchups für uns entscheiden. Ja,
Also, was ist, ja.
wenn unsere Receiver schaffen, wie auch immer, sei es halt in der Mitte des Feldes oder auch individuelle Matchup. Also ich meine, Jan sagte es, Slay hat letztes Jahr Jefferson halt richtig hart contained, aber Jefferson kann halt gegen jeden offen werden. Und wenn der einen guten Tag hat und gut drauf ist und sich vielleicht auch als junger Spieler entwickelt, sich ja trotzdem immer auch weiter. Ne? Warum nicht? Warum soll er nicht da Matchups gewinnen? Und warum sollen wir da nicht mal auch wieder mehr Bälle an ihn anbringen können? Wir haben am Wochenende gesehen, was er machen konnte. Also es sind ja auch keine schlechten Cornerbacks gewesen bei Tampa. Also wenn wir das in der Offense gewinnen und da die Skill Player frei haben, dann können wir da definitiv punkten.
Ja,
Ja,
das ist.
es ist auf jeden Fall schwer. Wir werden nicht viel Zeit haben. Aber wir können es. Ja, und auf der Defense-Seite müssen wir halt gucken, dass wir Jalen Hurts so weit wie möglich halt den Abend unangenehm gestalten, ihm den Druck zeigen und ihm auch vielleicht so ein bisschen ja die Lust nehmen, zu scramblen, mal rauszugehen, dass wir dann wirklich, wenn der Spy dann da ist, dass er auch schnell und hart attackiert. Und damit er dann sich an dem Abend sagt, nee, ich bleib vielleicht doch ein bisschen mehr in der Pocket oder versucht dann doch eher den Ball wegzuwerfen, als den Tackle zu riskieren. Ja, dann
Ja.
können wir, denke ich, auf beiden Seiten da auch was machen.
Ich habe mir tatsächlich noch rausgeschrieben, weil ich glaube, das ist tatsächlich die entscheidendste Position, was eigentlich auch die aussichtsloseste Ausgangsposition ist, einfach unsere Interior O-Line gegen die Defensive Front der Eagles. Wenn wir es da irgendwie schaffen, sei es durch Scheme, sei es durch, keine Ahnung, dass man Ed Ingram irgendwie doch irgendwie einen Zaubertrank wirft oder was dort, das Matchup einigermaßen ausgeglichen zu halten. Ich glaube, das könnte dann tatsächlich ein Schlüssel werden, wenn dann Kirk vielleicht doch die halbe Sekunde mehr hat, Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit dem, was Chris sagte, dann vielleicht doch dann die offenen Leute, vielleicht nicht nur in der Mitteldistanz, sondern auch mal ein, zwei, dreimal tief zu finden. Ich glaube, das könnte auch ganz entscheidend sein.
Also ich glaube, das große Key-Matchup wird tatsächlich die Revanche Justin Jefferson gegen Darius Slay. Ich glaube, da ist eine ganz große Rechnung offen und Justin Jefferson, also ich glaube, kompetitiver als dieser Junge wird es nicht. Und der wird es auch nicht vom letzten Mal auf sich sitzen lassen wollen. Also der geht da mit dem Drang, was zu beweisen in dieses Game. Und ich hoffe, das kriegt Darius Slay zu spüren. Ja. Auf der anderen Seite, ja, Key Matchup, wie gesagt, wer auch immer dafür abgestellt wird, der QB Spy gegen Jalen Hurts. Einfach um dieses ewige Rumgescramble von Hurts zu unterbinden. Damit unter anderem halt auch der Pass Rush mal Zeit hat anzukommen, weil wenn wir einfach nur rushen, ohne wen abzustellen, der den Überblick behält und guckt, wohin weicht er aus, der flitzt uns davon. Also du kannst diesen Menschen nicht blind rushen. Das funktioniert nicht.
Das dürfte selbst mit Danny Hunter schwierig werden, der, glaube ich, mit der schnellste Edge Defender, glaube ich, der Liga sogar ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen, aber ich glaube,
Auf jeden Fall einer der
das ist
besten.
schon, ja.
Und Davenport dazu wäre halt riesig in diesem Game, ne?
Ja. So, dann haben wir das jetzt einigermaßen analysiert, auf den Punkt gebracht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so in den letzten Themenblöcken, Argumenten ging es doch eher so in Richtung, ja, so schlecht ist es ja gar nicht aus. Vielleicht ist da ja doch was drin, aber ich glaube, jetzt, wo wir zu den Predictions kommen, mal gucken, wie das jetzt tatsächlich auch aussieht. Machen wir erstmal unsere normalen Predictions. Fangen wir mal an. Jan, was meinst du? Wie geht's aus?
Darf ich eine nüchterne und eine Fan-Prediction abgeben?
Na klar.
Okay, meine nüchterne Prediction ist irgendwie sowas wie ein 28 zu 20 für Philly. Und die Fan-Prediction ist genau das Umgedrehte. Also die Fan-Prediction, mein Fanherz sagt mir, wir haben jetzt Woche 1 immer böse auf die Fresse gefallen, obwohl wir es uns eigentlich hätten nicht erlauben dürfen. Und das hat bei allen so eine Delle im Ego hinterlassen, dass die jetzt alle mit extra viel Dampf aufs Feld gehen und was beweisen wollen, von wegen, das ist nicht Viking Football 2023. Und dass die vielleicht auch einfach Bock haben, Philly auch fürs letzte Jahr einfach mal richtig in die Schnauze zu treffen. Wenn das der Fall ist und wenn sie das aufs Feld bringen, dann könnte ich mir auch das umgedrehte Ergebnis mit 28-20.
Jetzt ist er weg. Ich glaube, er wollte sagen, mit 28-20 vorstellen.
Ja.
Dann schauen wir gleich mal,
Dann
wann Jan wiederkommt, Chris.
gehen wir zu meiner Prediction. Also ich mache nur eine. Und ich bleibe dabei nüchtern. Der Jan hat ja jetzt eine gemacht, die positiv ist. Dann kann ich auch aus anderen Gründen sagen, vielleicht, dass ich negativer ausgehe. Ich glaube, dass wir da defensemäßig einiges sehen werden. Aber ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass wir zwar aufstehen werden, aber nicht viel Spaß haben. Und denke, wir verlieren 24-17.
Ja, also ich bin vor der Aufnahme fest davon ausgegangen, dass ich dran bin zu predikten und es steht quasi 0 zu 2 für Philly. Eigentlich war es ja auch so. Ich sehe gerade, Jan ist wieder
Ja.
da. Eigentlich ist es ja auch so bei den seriösen Predictions normalerweise, klar, die Eagles sind haushoher Favorit. Wir haben einen extrem schwachen Saisonauftakt gehabt. Aber aus Tradition, meistens geht es ja gut, wenn wir nicht einheitlich tippen hier im Podcast. Und warum soll das nicht ähnlich uns das gelingen, was den Bucks letzte Woche bei uns gelungen ist? Auf der anderen Seite habe ich mir nochmal die Stats angeguckt. Die Eagles haben mich vor allem offensiv enttäuscht. Ich hoffe mal, dass die Kehrtwende dort vielleicht noch eine Woche auf sich warten lässt, dass die Eagles das doch nicht hinbekommen, in der Short Week dort alle Fehler abzustellen. Anders als wir. Ich hoffe, dass vielleicht der Koordinatorwechsel dort etwas mehr reinschlägt, als deren lieb ist. Und natürlich, es tut mir weh, aber ich könnte nicht auf Philadelphia setzen. Ich sage 20 zu 17, das wird ein knappes Ding für uns, genauso knapp wie die Bucks bei uns gewonnen haben, genauso knapp gewinnen wir dort. Gut,
Legit.
dann kommen wir zu den Bold Predictions. Chris, was hast du dir da überlegt?
Was habe ich überlegt? Ich finde es irgendwie schwierig. Meine Ideen sind hier, entweder sind hier nicht bold genug oder die sind echt so verdammt bold, dass sie niemals wahr werden. Komm, ich habe zwar auf eine Niederlage getippt, aber ich sage, unsere Defense wird gut spielen in der Bold Prediction und behaupte, wir holen zwei Turnover. Das ist bold genug? Komm, drei, dann ist es auf jeden Fall bold genug, ja. Drei ist bold genug, oder? Also drei ist schon hammerhart, finde ich.
Okay. Kurze Frage. Gehe ich euch mit meinem Ivan Pace Hype eigentlich schon auf den Sack?
Noch nicht
Noch
Chance
nicht?
Hannibal-mäßig.
Okay, weil ich sag 2-6 diese Woche.
Ivan Pace?
Jo. Einfach. Er wird spyen, er wird durchkommen, er wird blitzen und er wird Jalen Hurts zweimal umfetzen.
Sagt ihr mir es dann bitte, ob es bold genug ist, weil wir haben ja gesagt, wenn wir die attackieren können, dann auch über die Mitte und wenn die Eagles eine Schwachstelle haben, dann eher auf Linebacker-Seite. Ich sage, TJ Hockenson wird unser bester Receiver dieses Spiel mit mehr als 150 Yards.
Ja,
Ja,
doch,
ist schon in Ordnung. 150, bei 100 hätte ich gesagt, okay, 150 ist gut. 150 ist bold. Okay.
für einen Tight End auf jeden Fall richtig bold. Also, der nicht Travis Kelce ist.
Ja.
Gut. So, bei meinem Zettel sind wir jetzt am Ende angekommen. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Nichts außer schön vorschlafen, Wecker stellen. Und viel Spaß beim Spiel.
So sieht's aus, da schließe ich mich an, Skoll, und reingehauen.
Das wünsche ich auch und wie immer, Skoll und bis demnächst.